Liebe Gemeinde, ganz herzlich heiße ich Sie auch willkommen zu unserem Reformationsgottesdienst und vielen Dank für schon mal die einleitenden Worte zu diesem besonderen Tag, den wir ja heute weltweit feiern mit der Christenheit. Reformation, also beispielsweise in Neuseeland, da ist der Gottesdienst schon gefeiert worden, in Australien, in England, in Südafrika, in Namibia, mit Menschen, mit denen wir ja auch verbunden sind, weltweit, durch die Krishona-Mission beispielsweise. Oder ich könnte mir denken, ähnlich wie bei mir persönlich, dass der Einzelne ja eben Kontakte hat, auch ins internationale Ausland. Australien denke ich natürlich jetzt auch an eure Tochter. Ich selber konnte ja auch in Australien sein oder in Neuseeland, wo wir Freunde haben, eine, die auch Referentin, also Referent ist in einer Kirchengemeinde. Und das ist wunderbar, dass wir hier nicht alleine sind und diesen Gottesdienst feiern, uns erinnern an dieses, an den Reformationstag vor 500 Jahren. Eigentlich sind es ja schon mehr, 500. 2017 war das große Jubiläum. Ja, und ich möchte auch voraus, bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, auch erinnern, dass ja heute ein Live-Schnitt, eine Live-Übertragung ist aus der Stadtmission in Gießen, nämlich vom ÜMG, also OMF, Gottesdienst zum Herbst-Missionsfest. Also auch da, denke ich, ist es gut, das nochmal zu hören, dass wir miteinander hier in Deutschland, aber eben auch weltweit, wir sind vernetzt, wir sind verbunden mit vielen, vielen anderen Christen. Oder the United Church of Christ in USA, eine lutherische Gemeinde, ein lutherischer Weltverbund. Ich sage es deshalb, weil es einfach gut ist zu wissen, hier in Bad Nauheim sind wir ja auch mit der Allianz, mit Christen verbunden, aber eben auch darüber hinaus. Wir sind keine kleine Herde, wir sind das Reich Gottes ist einfach viel, viel größer, es ist eine große Dimension. Und das ist an diesem Tag, denke ich, einfach gut, das nochmal auch zu betonen. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Aus dem 1. Korinther 3, Vers 11. Das ist also der Wochenspruch, das ist auch die Grundlage der Reformation. Das ist das Wort, das uns in dieser kommenden Woche begleiten soll. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das sind ja die bekannten Worte Martin Luthers auf dem Reichstag zu Worms, 1521. Und das Thema auf unserem Sonntagsblatt, ihr habt es ja sicher alle schon gelesen, hier stehe ich und kann auch anders. Ein Buchtitel von Andreas Malessa. Der eine oder andere, die eine oder andere wird ihn ja kennen von dem Duo damals, Arno und Andreas, die Bekannten. In meiner Jugend habe ich die öfters auch gehört. Genauer gesagt heißt ja der Buchtitel, hier stehe ich, es war ganz anders. Es war ganz anders. Ja, liebe Gemeinde, was hat das auf sich? Habt ihr euch sicher schon gefragt. Martin Luther hat einmal gesagt, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Das heißt, Entschuldigung, ich muss da gerade mal was, da ist so ein kleines Spinnchen. Das lenkt mich ab. Und das ist nicht gut. Wir gehen mal gerade auch ein Bild weiter. Hier stehe ich und kann nicht anders. Martin Luther. Das ist aus Thüringen. Ich meine, es ist Saalfeld gewesen in einer dieser Kirchen. Also nochmal, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Das heißt, es ist so wichtig, sich immer neu von diesem Duft der Liebe Gottes, der Agape, erfüllen zu lassen. Denn in immer neuen Varianten strömt uns in der Bibel der rettende Geruch des Lebens entgegen. Regelmäßige Bibelleser, wie wir das ja die meisten hier sind, machen freilich auch andere Erfahrungen. Es stellt sich vielleicht die Routine ein oder bei manchen Texten heißt es, kenne ich schon längst, ist mir vertraut. Und darum wollen wir Gott bitten, dass wir jetzt und auch heute sein leises Reden wieder hören. Das ist der Anspruch Jesu, dass wir im Glauben ewiges Leben finden. Beim Lesen der Bibel finden wir Jesus immer wieder neu. Am heutigen Reformationstag, den wir, wie gesagt, mit der weltweiten Christenheit feiern, gedenken wir an das Wirken Luthers seit 1517. Da war der Thesenanschlag in Wittenberg an der Schlosskirche zu Wittenberg. Martin Luther ist nicht von vorgestern. Aktuell ist es, finde ich, bis heute durch seinen wagemutigen Glauben. Heute am Reformationsfest, da erfahren wir also auch Impulse der Reformation auf ganz verschiedene Lebensbereiche. Eingangs schon in unserem Gottesdienst, in der Musik, den wunderbaren Liedtexten, die von Martin Luther sind. Gehen Sie doch mal das Gesangbuch durch. Einfach mal weiterblättern unter Rechtfertigung. Da werden Sie manche Lieder entdecken und Gedanken, die bis heute uns Christen ermutigen und uns tragen. In der Musik, in der bildenden Kunst, in der Bildungsbewegung. Zuvor hat Luther in Wittenberg ja Theologie studiert und auch seinen Doktortitel absolviert. Dann erst folgte im Grunde die eigentliche Bekehrung bei Luther, nämlich durch das Studium der Heiligen Schriften. Er hat in den Ursprachen geforscht und studiert, Griechisch und im Hebräischen. Und dann über dem Nachsinnen bei Römer 3, Römer 1, Galater 5 und die ganzen Texte über die Rechtfertigung, gerecht durch den Glauben, allein durch den Glauben. Das, so haben wir es damals in der Kirchengeschichte gelernt bei Herr Litholz. Viele kennen ihn noch aus der Gemeinde. In drei Stadien, so haben wir es im Manuskript stehen, hat sich Luther bekehrt, aufgrund dieser Texte. Und nun, liebe Gemeinde, geht doch einfach mal den Versuch mit mir mit und versetzen wir uns durch eine Zeitreisemaschine in die Zeit des 16. Jahrhunderts zurück. In einem Anspiel fragen nämlich zwei Kinder: Wie war das denn damals wirklich gewesen bei der Reformation, bei Luther? Es sind zwei Kinder, einmal Bibelino und einmal Bibi. Also, sollten wir Herrn Luther nicht lieber unsere Fragen telefonisch oder per E-Mail stellen? Aber du weißt doch, Bibelino, vor 500 Jahren gab es weder Handys noch Computer, Smartphones. Wir müssen schon persönlich zu Martin Luther gehen. Okay, guten Tag, wir wollen zu Herrn Luther. Ja, kommt doch herein. Ich bin Martin Luther. Freut mich, dass ihr mich besucht. Was kann ich für euch tun? Bei uns im 21. Jahrhundert sind Sie sehr bekannt. Und da wollten wir mal nachfragen, warum das so ist. Das hat zwei Gründe. Einer davon ist, dass ich die Bibel ins Deutsche übersetzt habe. Ach so, aber das ist doch nichts Besonderes. Bei uns gibt es überall deutsche Bibeln. Ja, bei euch vielleicht, aber damals noch nicht. Ich kannte nur einen einzigen Mann, der eine Bibel besaß, und die war auf Latein. Die anderen Menschen konnten die Bibel nicht lesen. Sie konnten ja kein Latein. Und noch dazu war die Bibel damals so teuer. Die Menschen konnten sich das einfach nicht leisten. Sie hatten keine. Zum Glück gab es Bilder aus der Kunst, wo die Menschen die Geschichten des Neuen Testamentes schauen konnten und dadurch verstehen konnten. Ja, ich kenne auch viele Menschen, die haben keine Bibel. Ja, aber verstehst du denn nicht, heute haben die Menschen die Möglichkeit, sich eine Bibel zu kaufen. Erstens können Sie sie in Ihrer eigenen Sprache lesen? Und zweitens ist die Bibel heute gar nicht mehr so teuer. Bibi hat recht. Vor meiner Zeit hatten die Menschen nicht die Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was ihnen die Priester und die Mönche aus der Bibel vorgelesen hatten, ob das stimmte. Ach, Also haben sie die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit die Menschen, die kein Latein konnten, besser lesen konnten. Ja, genau. Ich hatte damals viel Zeit und die brauchte ich auch. Insgesamt 5 Jahre lang habe ich das Alte und das Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzt. Ja, und danach? Ja, da konnte man sie wohl in jeder Buchhandlung kaufen. Nein. So schnell ging das natürlich nicht. Aber durch die geniale Erfindung von Johannes Gutenberg war es möglich, die Bibel zu drucken und zu verteilen. Ja, liebe Gemeinde, soweit ein Ausflug mit der Zeitreisemaschine und einem kleinen Anspiel von jungen Menschen, die sich ja auch Gedanken machen, wie war das denn damals und warum ist denn der Martin Luther heute so eine wichtige Persönlichkeit? In der Präsentation werden wir nachher einige Bilder sehen über Martin Luther, über sein Leben und sein Wirken. Aber mir ist auch ganz wichtig, seine Frau zu erwähnen, die Katharina von Bora. Denn sie ist im Grunde die starke Frau an seiner Seite. Manche Frauen gucken mich jetzt an und ich denke, es ist auch hier so, die starken Frauen an der Seite ihrer Männer. Dafür einfach mal ein positives Nicken und ein Dankeschön an die starken Frauen. Ja, nach der Heirat mit Luther war sie ja die Frau, die ihn auch immer wieder ermutigt hat, auch aus dem Glauben. Und ihr gebührt im Grunde auch eine eigene Predigt oder ein eigener Vortrag. Aber dazu vielleicht mal an anderer Stelle. Hören wir nun noch einmal ganz wesentliche Texte, die Martin Luther bewegt haben, zu seiner Rechtfertigungslehre aus Römer 1, Vers 16 und 17, Römer 3, die Verse 21 bis 24 und Römer 5, Vers 1. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Römer 3. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle samt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und Römer 5, 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Glaube kommt ja bekanntlich aus dem Hören der Predigt, aus dem Hören des Wortes Gottes. So lesen wir es bei Römer 10, Vers 17. Wir sind zum Gottesdienst zusammengekommen, nicht nur, um einer zuzuhören, die hoffentlich etwas Gescheites zu sagen hat. Vielmehr sind wir ja als Gemeinde zusammen, um auf Gottes Wort zu hören. So hat vor 500 Jahren die Reformation ihren Anfang genommen, dass Martin Luther allein auf Gott und sein Wort gehört hat. Denn Gott war in der Kirche seiner Zeit abhanden gekommen, verdrängt durch die Angst vor Tod und Verdammnis. Gott kam nur noch als strafender Gott vor, der hinter den Menschen und ihrem Geld her ist, hinter den Menschen und ihrer ängstlichen Seele. etwas unscharf, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber das ist Martin Luther und sein Freund Melanchthon aus dem Städelmuseum in Frankfurt. Manche haben es vielleicht schon gesehen. Das Bild ist genau das, was ich gerade erwähnt habe. Es ist die sogenannte Büßertreppe in Rom. Also, die Menschen zu Luthers Zeit haben ihn nur noch erlebt als den strafenden Gott, der hinter den Menschen und ihrem Geld her ist, hinter den Menschen und ihrer ängstlichen Seele. Stufe für Stufe haben sie das Vaterunser gebetet. Martin Luther selbst auch, als er auf der Reise nach Rom war. Ich meine, es war 1510. Dieses Bild Luther in Rom zeigt diese Kirche, eine katholische Kirche, ist auch heute noch eine Kirche. Damals, zu der Zeit, als Luther in Rom war, hat er in diesem Haus, in diesem Gebäude, also Obhut gesucht oder war halt dort und hat da wahrscheinlich übernachtet. Ja. Und wenn man in Rom ist und heute dort in der Kirche nachfragt nach Luther, das habe ich persönlich erlebt, das haben sie gar nicht so gerne, weil Luther eben damals die katholische Kirche ja reformiert hat. Daraus sind ja dann die beiden großen Landeskirchen entstanden. Gehen wir mal eine Folie weiter. Martin Luther, das ist am Berliner Dom mit den verschiedenen Reformatoren. Luther ganz groß hier zu sehen, Melanchthon, Buggenhagen, Kruziger, und um nur mal einige zu nennen. Dieses Bild erinnern sich vielleicht manche, als wir das große Reformationsjubiläum gefeiert haben, 2017. Am Berliner Dom wurden die Reformatoren groß angestrahlt und erleuchtet. Man kann hier auch die Katharina von Bora sehen, seine Frau. Und das sind die wichtigsten Aussagen Martin Luthers, wo wir gleich dazukommen. Ja, Martin Luther und die anderen Reformatoren haben ihn also wiederentdeckt, den gnädigen und liebenden Gott, den Gott, der uns wie den verlorenen Sohn vergebend in die Arme schließt. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein, so hieß es noch vor der Revision, also der Bibelrevision, der 17er Revision von der Bibelübersetzung. Luthers Entdeckung wird gerne mit dieser vierfachen Formel zusammengefasst. Solus Christus, allein Christus, sola gratia, allein durch die Gnade, sola fide, allein durch den Glauben und sola scriptura, allein durch die Schrift. Diese vier Formeln sagen aus, dass Gott allein wirkt, wenn es um unser Heil geht. Wir Menschen mit unseren Werken, mit denen wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, richtig zu handeln, fromm zu sein. Wir Menschen können mit unserem Tun vor Gott nicht bestehen und unser Heil nicht verdienen. In seiner Zeit als Mönch, damals im Augustinerkloster in Erfurt, da hatte Martin Luther sich selbst noch so gesehen. Er hat sich selbst bemüht, Gott zu gefallen, sein Seelenheil zu verdienen, mit strengem Fasten und ausdauerndem Beten. Und was wäre er daran verzweifelt, weil er ja wusste, er bringt es nicht fertig. Erst als er gelernt hatte, durch das Studium der Heiligen Schrift von sich weg auf Christus zu sehen, da wurde er getrost. Und Christus hat ja alles Notwendige für ihn und für uns getan. Er hatte die Gnade Gottes im Glauben ergreifen dürfen. Und das, meine ich, ist der Kerngedanke der Reformation. Nehmen wir diesen Kerngedanken mit vom heutigen Gottesdienst, vom heutigen Reformationstag. Was erwartet denn Gott nun von den Menschen, von uns, die auf sein Wort hören? Nicht als frommes Werk, sondern aus lauter Dankbarkeit. Gott erwartet, dass sie ihn lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Gott will, dass unser Verhältnis zu ihm von der Liebe bestimmt ist. Das klingt uns nicht fremd. Das halten wir vielleicht sogar für selbstverständlich. Und es soll auch so für uns gelten. Aber schauen wir doch mal genau hin. Da müssen wir einräumen, dass bei uns oder bei vielen eher ein intellektuelles, ein verstandesmäßiges Verhältnis zu Gott vorherrscht. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Ist die Frage. Ein höheres Wesen? Eine Idee? Eine Natur? Der Sinn alles Seins? Wer ist Gott? Die Ursache der Welt? Ein Leben mit Gott ist zur reinen Feiertagssache geworden. An den Krisenpunkten unseres Lebens ist er noch gefragt, aber im alltäglichen Leben scheint er entbehrlich zu sein. Martin Luther kannte auch Krisen, Anfechtungen. Und dann in diesen Zeiten war doch die Taufe sein Anker. Aber mit der Liebe zu Gott verhält es sich doch ganz anders. Gott hat unser Herz gewonnen. Dann hat er uns ganz. Dann gehört ihm unser Denken und Wollen, unser Sehnen und Trachten. Trachten wir zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Da haben wir dieses Wort Gerechtigkeit. Dann wird uns alles von oben, so heißt es in einer wörtlichen Übersetzung, von oben, von Gott zufallen in unserem Leben. Eine wunderbare Verheißung. Wir hören aus dem Alten Testament Worte aus dem 5. Buch Mose, also aus Deuteronomium. Höre, Israel, wir wollen auch hören. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 5. Mose, Kapitel 6. Das ist ein vorgeschlagener Predigttext für den heutigen Reformationstag. Er ist ganz neu aufgenommen in der sogenannten Perikopenordnung seit einem Jahr oder seit zwei, um den Zusammenhang herzustellen. Ein bisschen liebhaben oder nur ab und zu lieben, das ist eine Unmöglichkeit. Gott erwartet von uns unsere ungeteilte Liebe. Denn er will, dass wir ihn lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller unserer Kraft. Wir sollen Gott mehr lieb haben als alle Dinge. Und woran wir unser Herz hängen, worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott, hat Martin Luther im großen Katechismus geschrieben. Wir wissen, dass viele Dinge für uns tatsächlich die Funktion eines Götzen haben können. Mancher vertraut auf seine Klugheit und sein Können. Ein anderer hängt sein Herz an Geld oder Machterwerb. Und ein Dritter liebt seinen Besitz oder vielleicht seinen Einfluss. Nichts in der Welt sollst du mehr lieben, fürchten und ehren als ihn. Das ist doch eigentlich zu viel verlangt. Das sagte mal eine Schülerin. Jesus, Gott mehr zu lieben als meine Eltern und meine Freunde? Verlangt das Gott wirklich? Jesus sagt, Gottes Liebe und die Nächstenliebe gehören zusammen. Wie zwei Seiten einer Medaille. Und deshalb liebt man Gott nur dann, wenn man zugleich seine Eltern und Kinder, seinen Lebenspartner, seinen Nächsten und seine Gemeinde liebt. Doch die Liebe zu Gott soll größer sein als die Liebe zu den Dingen, die uns umgeben. Aber den Mitmenschen schließt die Liebe zu Gott keineswegs aus, sondern erst recht ein. So lesen wir es im 1. Johannesbrief über die Liebe, zu den Mitbrüdern und Mitschwestern. Ja, die Liebe Gottes macht immer zuerst den Anfang. Jesus hat uns zuerst geliebt. Darum wird unsere Liebe zu Jesus Christus nur als Antwort auf seine zuvorkommende Liebe recht verstanden. Ja, Gott erwartet es, dass wir ihn lieben. Das ist mehr als nur zu glauben, dass es ihn gibt. Das ist mehr als ihn in Anspruch zu nehmen, wenn er einmal gebraucht wird. Wer sich also Gottes Liebe zu Herzen nimmt und wer seine Liebe zu Gott von Herzen kommen lässt, der wird nicht ablassen, das einzuüben. Darin sehe ich auch eine Gefahr des Traditionsabrisses, des Abbruchs der Glaubensüberlieferung. Sie ist offensichtlich kein modernes Phänomen. Schon im alten Israel galt die religiöse Kindererziehung als notwendiger Baustein für die Weitergabe des Glaubens über Generationen hinweg. Wir haben es eben gehört. Dass Eltern und Großeltern, Paten ihren Kindern und Enkeln Geschichten von Gott erzählen, ist ja unerlässlich, damit sich diese ins Gedächtnis einprägen, wer und wie Gott, wer Jesus ist, unser Heiland. Und ich füge hinzu, auch christliche Lieder und Gebete. Viele Christen haben ja Schwierigkeit mit der Praxis geistlichen Lebens. Sie meinen, ein evangelischer Christ brauche nicht regelmäßig einen Gottesdienst zu besuchen, könne auch auf Bibellesen und Gebet verzichten. Mit tausend anderen Dingen beschäftigen wir uns manchmal. Und das Leben mit Christus hat dann oft das Nachsehen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das stets ein geistlicher Kampf, den auch wir Hauptamtliche kennen, dass wir da die Priorität richtig setzen. Doch wie können wir Gott in seinem Sohn Jesus Christus lieb haben, ihm aber keinen Platz in unserem Leben einräumen? Ich denke, wer Christus liebt, dem ist auch der Kontakt mit ihm ein wichtiges Anliegen. Denn wenn ich liebe, wen ich liebe, dem möchte ich gerne nahe sein. Also wie das Kräutlein, das man immer wieder reibt, eingangs haben wir das ja gehört von Martin Luther. Und die Gemeinde Jesu ist der Raum, in dem wir von der Liebe Gottes hören und sie auch erfahren dürfen. Ich finde, wir haben das letzten Sonntag so konkret und real erlebt. Dafür möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen. Und die Gemeinde gibt uns Raum, uns in das Liebhaben unseres Herrn Jesus und Heilandes einzuüben, unseren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben und auch im Kindergottesdienst. Nicht nur das, wir können das auch tun in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz. Ich denke auch, wenn wir mit unseren Freunden unsere Hobbys teilen, warum können wir da nicht auch von dem erzählen, was uns im Christlichen, in unserem persönlichen Glauben wichtig ist, in unserer Nachbarschaft. Wer durch den Glauben, durch Jesus Christus errettet ist, der ist wirklich gerecht. So sagt es Galater 3, Vers 26. Das macht uns zu Kinder Gottes. Und wenn wir zweifeln an unserem Glauben und Leben, dann halten wir es doch wie Martin Luther. Auch er geriet oft in Zweifel und Anfechtung, also in Krisen, über seinen Glauben, aber auch über seine Entscheidungen. Und wenn ihm alle Sicherheit entschwand, dann halfen ihm die Worte: Ich bin getauft. Ich bin als Gottes Kind getauft und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Was immer geschieht, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Das ist ewig gültig und ganz fest durch die Taufe. Hören wir nochmal Luthers Worte. Ich bin getauft, wenn immer es dunkel wird, habe ich neue Hoffnung auf den neuen Tag. Ich bin getauft. Wenn immer es Winter wird, habe ich Hoffnung auf den neuen Frühling. Ich bin getauft, wenn immer es mit dieser Welt zu Ende gehen scheint, habe ich Hoffnung auf den neuen Advent. Und mein Name steht im Buch des Lebens. Ihr Lieben, kommen wir von unserer Zeitreisemaschine zurück aus dem 16. Jahrhundert in die Gegenwart und bekennen mit Martin Luther: Wir sind Bettler, das ist wahr. Das sind Worte, die hat er auf seinem Sterbebett gesprochen. Er ist unser Herr und der alleinige Grund unseres Lebens. Denn wenn dein Kind dich morgen fragt, ist es gut, wenn du eine Antwort weißt. Und der Friede Gottes, der ja höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre das Gehörte in unseren Herzen und Sinne durch Jesus Christus. Amen.